Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Und wir sind auf der Leipziger Buchmesse und da habe ich nicht nur einen spannenden Gast eingeladen, sondern auch ein großartiges Publikum. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir reden heute über Ausgrenzung, wir reden über so geistige Vorgärten, darüber, warum es uns manchmal so viel wichtiger ist, was uns von anderen Menschen trennt und ob es nicht vielleicht besser wäre, uns darauf zu konzentrieren, was uns miteinander eint. Bei mir ist der Politikwissenschaftler Jascha Munk mit seinem neuen Buch »Das Zeitalter der Identität über den Aufstieg einer gefährlichen Idee«. Hallo Herr Munk, grüße Sie.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind ja, wenn ich mal persönlich beginnen darf, Sie sind ja als halbes Kind noch mit 13, glaube ich, in die SPD eingetreten. Was sind Sie? Sind Sie ein Linker, ein Liberaler? Was sind Sie?
Ja, ich bin ganz klar links sozialisiert, bin eben mit 13 zu den Jusos und dann auch in die SPD. Und zwar, weil ich damals das Gefühl hatte, es ist die Linke, die sagt, Vielfalt kann uns bereichern im Land, wir sollen optimistisch in die Zukunft gehen, wir können Fortschritte machen. Würde mich auch weiter als linksliberal bezeichnen, befürchte aber, dass Teile der Linken von diesen humanistischen, universalistischen Werten momentan sich verabschiedet haben. Und das liegt mir sehr schwer im Magen.
Deswegen frage ich Sie natürlich, weil Kritik, auf die wir gleich noch kommen werden, die kommt, Kritik an der Linken, oft so ein bisschen vulgär daher, so an der Woken-Ideologie von wirklich stramm konservativer Seite. Und Sie haben sich für Ihr Buch ein Zitat schenken lassen von dem ziemlich einflussreichen Harvard-Psychologen Steven Pinker. Und der schreibt Ihnen auf die Rückseite dieses Buches, wie man gegen Identitätspolitik argumentiert, ohne sich in einen reaktionären Spinner zu verwandeln. Hatten Sie manchmal Angst beim Schreiben, jetzt denken alle, ich bin ein reaktionärer Spinner geworden?
Nein, aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute, die sich abarbeiten an dem sogenannten Woken, dann relativ schnell reaktionär werden und das vielleicht auch ausnutzen, um zu sagen, alle Veränderung ist schlecht, die Vielfalt in unserem Land ist schlecht, wir sollen nicht zu sehr über Diskriminierung oder Rassismus nachdenken. Mit denen bin ich natürlich überhaupt nicht einer Meinung. Die Frage ist für mich, wie erkennen wir an, dass es in unserem Land, in Großbritannien auch, in den USA auch, natürlich Diskriminierung gibt, natürlich Rassismus gibt, aber wie behalten wir eine Vision einer besseren Gesellschaft, die darauf beruht, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir miteinander mehr Solidarität haben, dass wir weniger in diesen Identitätsboxen eingesperrt sind als zuvor. Und deshalb ist es eben trotz der Gefahr, vielleicht zum reaktionären Spinner zu werden beim einen oder anderen, ich glaube, ich werde das nicht, sehr, sehr wichtig, gegen diese neue linksidentitäre Ideologie auch zu argumentieren.
Ich habe mich gewundert über das Thema Ihres Buches, weil, ich habe mal zurückgerechnet, wir haben uns vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen, das war mit Ihrem Buch über den Zerfall der Demokratie. Und da haben Sie mir damals von Ihren wirklich existenziellen Sorgen um den Fortbestand der liberalen Demokratie erzählt. Wir haben über Rechtspopulisten gesprochen, über Donald Trump, über die AfD. Das könnten wir eigentlich nahtlos fortsetzen heute. Die Gefahr ist doch nicht weg. Warum trotzdem jetzt dieses Buch und nicht die eigentliche Gefahr in Anführungsstrichen?
Die Gefahr bleibt bestehen. Ich reise morgen in die USA zurück und ich befürchte, dass im November wieder Donald Trump Präsident dieses Land wird oder zum Präsident dieses Land gewählt werden wird. Ich mache mir also weiterhin Sorgen über den Populismus im Allgemeinen und den Rechtspopulismus im Besonderen in den USA, in Brasilien, in der Türkei, in vielen anderen Ländern der Welt. Aber wir müssen uns ja irgendwann mal in den Spiegel schauen und sagen, warum ist es denn, dass wir seit 10 Jahren oder ich zumindest seit 10 Jahren durchs Land reise, durch die Welt reise und vor diesen Rechtspopulisten warne und trotzdem erstarken sie immer mehr. Trotzdem wird Trump vielleicht wiedergewählt und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen darüber schauen, warum so viele Menschen das Vertrauen in Institutionen verlieren, der Elite im breiteren Sinne, denen wie Sie und ich ja auch auf die eine oder andere Weise angehören, Missgunst schenken. Und das hat, glaube ich, gerade mit dem Erstarken dieser linksidentitären Ideen sehr viel zu tun.
Denn das, so eine Ihrer steilen Thesen, dass sich diese beiden Bewegungen eigentlich gegenseitig befeuern. Das müssen Sie uns gleich erklären. Machen wir nochmal plastisch, was Ihnen da vor Augen schwebt, was Ihnen da Sorgen macht. Ich fange mal an mit einem Beispiel, das Sie auch prominent gleich an den Anfang Ihres Buches stellen. Frühjahr 2019, eine Highschool in Florida. Es gibt die Aufgabe an die Klasse, bringt doch was mit. Vielleicht ein Kleidungsstück, was euch an eure Vorfahren erinnert. Oder kocht vielleicht was, bringt das mit. Eigentlich eine tolle Idee, aber dann passiert was, was vielleicht so niemand auf dem Schirm hatte. Was passiert?
Genau, und das ist genau die schöne Unterscheidung zwischen einer guten Diversität und einer neuen Ideologie, die letztlich in die falsche Richtung geht. Ich finde, zu sagen, hey, an dieser Schule sind Schüler aus allen möglichen Ländern und kulturellen Hintergründen und die sollen mal was in die Schule bringen, was sie mit ihrer Kultur verbinden, ist ja was Wunderschönes. Und ein Lehrer, der aus Kenia stammt, meinte dann, wollten einige seiner Lieblingsschüler vielleicht Kleidung aus seinem Land in die Schule bringen, auch sozusagen als Ehrerweisung ihm gegenüber. Und die haben das natürlich sehr gerne angenommen, sind dann also mit dieser Kleidung in der Schule aufgetaucht und wurden dann sofort vor den Schulleiter gezerrt, weil sie angeblich kulturelle Aneignung begangen hätten. Also ein paar von diesen Schülern waren weiß und das ging also gar nicht, dass sie jetzt diese Kleidung eines kenianischen Stammes sich angezogen
hätten. Obwohl es die Idee des Lehrers war.
Er hat natürlich sofort beim Schulleiter interveniert und sagt, Moment mal, ich habe die ja dazu angestiftet. Das sind übrigens Kleider, die von meiner Familie genäht worden ist in Kenia. Was kann daran schlecht sein? Aber der Schulleiter hat gesagt, nein, das hätte den Schülern bewusst sein müssen, dass das dann verschiedene andere Schüler vielleicht vor den Kopf stößt. Das ist kulturelle Aneignung. Dass das nicht schlimm gemeint sei, sei keine Entschuldigung.
Das ist ein Fall, wo man sagt, wahrscheinlich werden die meisten sagen, okay, da hat die Schulleitung komplett überzogen, aber ist es mehr als ein plakatives Einzelbeispiel? Ist es mehr als eine Anekdote?
Es ist mehr, denn ich habe auch noch viele andere Beispiele davon erlebt, also auch an einer Uni, wo ich unterrichte, eine Studentin, die halb Asiatin ist, also halb, ihre Mutter ist Chinesin und ihr Vater kommt aus Lateinamerika und die Universität hat dann gesagt, sie könne nicht ein Kunstwerk einer asiatischen Künstlerin kopieren, denn sie sei nicht chinesisch genug. Also das ist im Endeffekt eine Art von Rassentest, den diese Uni da angelegt hat. Und Sie wissen ja auch aus dem kulturellen Betrieb, dass diese Sorge, diese Angst vor der kulturellen Aneignung ein viel breiteres Phänomen geworden ist. Und ich finde, das zeigt sehr schön und plakativ, warum es hier nicht darum geht, dass Leute ein bisschen übertreiben, sondern dass darum geht, dass wir in die falsche Richtung gehen. Ich möchte eine Gesellschaft, in der wir Menschen haben aus verschiedenen Teilen der Welt, die einander gegenseitig bereichern, wo wir einander gegenseitig inspirieren können, wo wir voneinander lernen können. Und wenn wir sagen, kulturelle Aneignung ist ein allgemeines Tabu, das sei ganz problematisch, das zerrt uns weg von der Art von Gesellschaft, die wir eigentlich aufbauen sollten zusammen.
Jetzt haben Sie ganz am Anfang, dafür kriegen Sie gerade einen Applaus, jetzt haben Sie ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie natürlich hoffen, dass Sie sich nicht in einen reaktionären Spinner verwandeln. Und in Ihrem Buch wird auch sehr deutlich, dass die Theorien, die da miteinander fusioniert worden sind heute, dass Sie die im Ursprung eigentlich gut finden. Sagen Sie mal, auf wen geht das zurück? Was für Versatzstücke haben Sie da eigentlich mit Gewinn gelesen?
Also ich weiß nicht, ob ich die Ideen von Anfang an gut finde. Ich finde, sie sind sehr interessant. Und ich stelle in dem Buch natürlich die intellektuelle Entstehungsgeschichte dieser Ideen vor.
Zum Beispiel?
Es fängt an auf eine Weise bei Michel Foucault, der sagt, sowas wie eine universelle Wahrheit, sowas wie wirklich neutrale Regeln gäbe es gar nicht. Das seien alles Machtinstrumente. Und wir sollten die Macht umdenken. Die geht nämlich nicht so, wie man sich das vielleicht im Sachkundeunterricht vorstellt, von oben nach unten mit Gesetzen, die dann durch Polizei und Bürokratie durchgesetzt werden, sondern wir üben heute Macht aus in unserem Gespräch, denn wir setzen den Diskurs fest, über den die Gesellschaft läuft.
Das ist eins der Elemente.
Ja. Ein zweites ist dann die Postkolonialisten, die sagen, das, was wir von Foucault lernen, das ist eine sehr nützliche Kritik, um zum Beispiel bloßzustellen, wie der Westen verschiedene Ideen historisch benutzt hat, um den Orient in Anführungszeichen zu kolonisieren. Und es geht dann aber nicht nur das zu entblößen, sondern auch das umzuwandeln. Wir wollen also die Diskursanalyse verwenden, um so Politik zu machen. Und das ist heute noch sehr einflussreich. Also, dass man zum Beispiel denkt, dass man die Welt verändert, darüber, dass man verändert, ob man jetzt Studenten sagt oder Studierende. Das ist also fußt in dieser Form der Diskursanalyse und ihrer politischen Anwendung in Said. Und es gibt noch eine andere sehr einflussreiche postkolonialistische Theoretikerin, Gayatri Spivak, die in Kalkutta aufgewachsen ist, die sehr beeinflusst ist vom Postmodernismus und Poststrukturalismus, aber sagt, wenn diese Postmodernisten sagen, wir sollten nicht mehr für andere Leute Fürsprache halten, nicht wie die alten Marxisten sagen, wir reden für das Proletariat oder wir legen für die Unterdrückten, dann machen die damit einen Fehler. Denn ein Arbeiter, ein weißer Arbeiter in Paris hat vielleicht die Erziehung und das Geld, um für sich selber zu sprechen. Aber die Subalternen, die Ärmsten in der dritten Welt, wie in Kalkutta, die können nicht auf dieselbe Weise für sich sprechen. Wir müssen für sie sprechen. Und um das tun zu können, brauchen wir einen strategischen Essentialismus. Wir sollen aus strategischen Gründen so tun, als seien ganz essentialistische Begriffe von Gruppen wirklich wahr. Und auch das sehen wir heute in der Realität.
Ist das nicht trotzdem eigentlich ein richtiger Ansatz, Gruppierungen, die seit Ewigkeiten marginalisiert wurden, unterdrückt wurden, denen zu helfen, aufzustehen, indem man sagt, so Mensch, wenn ihr euch als Gruppe versteht, dann seid ihr stärker?
Ja, es geht aber darum, wie das dann angewendet wird. Ich gebe vielleicht da zum Beispiel ein Beispiel und dann kann ich erklären, wo die Unterscheidung liegt. Der strategische Essentialismus wird heute oft angewendet in aktivistischen Gruppen, wo gesagt wird, dass die Idee der Rasse zum Beispiel ein soziales Konstrukt sei. Das stimmt so, glaube ich, auch. Aber dann wird im nächsten Atemzug genau über rassische Kategorien gesprochen, als seien sie ganz natürlich. Dann wird gesagt, wir können einander ja gar nicht verstehen, wenn sie vielleicht eine andere Hautfarbe hätten, sondern müssen dann einander das politische Urteil delegieren. Dann richtiges, gegenseitiges Verständnis könnten wir gar nicht haben. Und an amerikanischen Schulen ist das jetzt zum Beispiel schon so weit, dass Lehrer oft in der dritten, in der zweiten, in der ersten Klasse in die Schulzimmer kommen und sagen, die schwarzen Schüler gehen jetzt in einen Klassenraum und die sogenannten asiatischen Schüler, die also aus China oder Indien stammen zum Beispiel, gehen in einen zweiten Klassenraum, die Latinos in einen dritten Klassenraum und die Weißen in einen vierten Klassenraum. Und dann ist tatsächlich das explizite Ziel, wie die Dalton School, eine sehr einflussreiche, privilegierte Privatschule in New York es zum Beispiel formuliert, den Kindern eine rassische Idee ihrer selber zu geben. Klar, damit sie sozusagen dann sich gegen Ungerechtigkeit aufbäumen, aber so wird das, glaube ich, nicht funktionieren.
Ich werf da kurz ein, dass das Wort Rasse auf Deutsch dann doch ein anderes ist als Race auf Englisch, wo deutlich mehr
diese soziale Konnotation... Ich benutze das aber sehr absichtlich.
Ich benutze es absichtlich,
denn es ist tatsächlich das Wort, das von diesen Theoretikern unkritisch so benutzt wird. Und man kann das dann
auf Deutschen
so tun, als ob es um ein anderes Konzept ginge.
Ja?
Aber die Theoretiker, die diese Ideen vorantreiben, reden tatsächlich über Rasse. Und ich finde, das muss man dann auf Deutsch auch ganz klar so ansprechen.
Gut, ich habe die Konzepte immer unterschiedlich verstanden. Sie argumentieren in ihrem Buch, selbst die Begründer dieser Theorien seien teilweise überhaupt nicht damit einverstanden, was heute daraus geworden sei. Die Geister, die ich rief, heißt böse die Überschrift. Wen haben Sie denn da als Grundzeugen?
Also ein Beispiel ist zum Beispiel Gayatri Spivak, denn sie sieht dann, dass Schüler auf diese Weise eingeteilt werden in verschiedene ethnische Gruppen. Sie sieht auch, wie zum Beispiel Narendra Modi in Indien genau sich auf die Identität beruht und diese bemüht, um dann eine ganz andere Form von Politik zu machen, und zwar eine, die der Mehrheit zu Rechten verhilft. Und sie sagt, das Strategische in diesem strategischen Essentialismus ist irgendwann weggefallen und es wurde nur noch die Entschuldigung dafür, einen vulgären Essentialismus auszuleben. Das sehe ich ähnlich.
Ich komme nochmal darauf zurück, dass Sie kein reaktionärer Spinner werden wollen. Es gibt, würde ich behaupten, eine solche Identitätspolitik nicht nur auf linker und progressiver Seite, sondern es gibt auch eine rechte und rechtsextreme Identitätspolitik. Wir sind die Normalen. Wir machen nicht mit bei diesem Gender-Gaga. Sie kennen das alles. Ist das qualitativ was anderes?
Es ist historisch etwas anderes. Also es bezieht sich natürlich auf andere Theoretiker und kommt intellektuell aus einer anderen Ecke. Aber ich sehe das natürlich ähnlich. Ich würde es mal so sagen. Warum habe ich ein Problem mit dem, was in diesen Schulen passiert? Warum zum Beispiel sorge ich mich um die weißen Kinder, die dann in einen Klassenraum kommen und denen eingebläut wird, das Wichtigste an euch ist, dass ihr weiß seid, in der Hoffnung darauf, dass sie dann ihre weißen Privilegien ablegen? Ich glaube einfach, dass so Psychologie nicht funktioniert. Wie wir uns selber definieren, hängt sehr stark vom Kontext ab. Aber wenn wir mal sagen, wir sind die einen und sie sind die anderen, dann ist es, glaube ich, fast unabdingbar, dass wir dann unsere Interessen vor denen anderer stellen werden. Gegenseitig vielleicht altruistisch sind, couragiert sind, aber sagen, die Interessen der anderen, die sind weniger wichtig. Und wenn man Menschen dazu anstiftet, genau diese Form der Identität unreflektiert zu verdoppeln und sich darauf einzuschießen, dann machen wir gesellschaftlich ein Nullsummenspiel auf. Die rechte und rechtsextreme Ideologie war immer eine Entschuldigung dafür, zu sagen, ihr habt diesen psychologischen Instinkt, wir sind die einen, wir sind die Deutschen und einander müssen wir solidarisch sein, die anderen sind alle wurscht und wir haben jetzt einen intellektuellen Überbau, der da eher aus Herder und wo auch immer stammt, der das dann gerechtfertigt. Ich finde, Teile dieser linksidentitären Ideologie machen das ähnlich. Sie geben einen intellektuellen Überbau dafür, warum es in Ordnung ist, nur für die Interessen der eigenen Gruppe zu kämpfen und die Interessen der anderen nicht ernst zu nehmen. Jede zivilisierte Gesellschaft, jede fortschrittliche Gesellschaft, jede Gesellschaft, wo wir Vielfalt auch wirklich positiv münzen können, ist eine, wo die Institutionen uns dazu anstiften, mehr miteinander zu reden, mehr Verständnis füreinander zu haben, mehr auch für die Interessen der anderen einzustehen.
Die Alternative, die Sie entwerfen, über die sprechen wir nachher noch, dieses Unterscheiden zwischen der rechten und rechtsextremen Identitätspolitik und einer eher progressiven und einer linken. Sie argumentieren ja auch, dass sich das nicht nur gegenseitig befeuert, sondern ich spitze mal ein bisschen so gelesen, als würden Sie sagen, eigentlich ist die linke Identitätspolitik sogar am Erstarken von Rechtspopulismus so ein bisschen dran schuld.
Also sie ist jedenfalls daran mitschuld, und das sieht man sehr schön an den amerikanischen Wahlen, die uns jetzt ins Haus stehen. Lange Zeit dachten die Demokraten, da das Land immer diverser würde, da der Anteil an weißen Wählern in der amerikanischen Bevölkerung immer kleiner würde, würden die Demokraten irgendwann die Wahlen ja haushoch gewinnen. Sie müssen also nur ein bisschen warten, bis diese Wähler 18 werden und so weiter, und dann werden sie dominieren und die Republikaner haben dann kaum mehr etwas zu sagen. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Wenn wir jetzt in Umfragen schauen, sehen wir zum Beispiel, dass eine Mehrzahl der Latinos, also Teil der sogenannten People of Color, für Trump stimmen werden und nicht für Biden. Wir sehen, dass auch unter schwarzen Amerikanern ein viel größerer Prozentzahl für Trump stimmen wird. Immer noch eine Minderheit, aber ein viel größerer Prozentsatz als vor 4 oder 8 Jahren. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass mittlerweile viele Mitglieder der Arbeiterklasse, und zwar nicht nur der weißen Arbeiterklasse, sondern der multiethnischen Arbeiterklasse, sagen, die Demokraten in den USA reden einen so akademischen Diskurs daher, die verurteilen Leute so stark, wenn sie irgendwie das falsche Wort benutzen. Das ist uns eine so fremde Welt, dann ist uns sogar ein Trump lieber. Also wenn es darum geht, wie können die Demokraten 2024 diese wahnsinnig wichtige Wahl gegen Donald Trump gewinnen, dann hat das tatsächlich viel damit zu tun, dass sie sich von diesen Diskursen verabschieden müssten.
Trotzdem frage ich mich, ob die Ansage, dass linke progressive Identitätspolitik Rechtspopulismus erst noch befeuert, ob das nicht eine Folgen- und Ursachenumkehr ist. So ein bisschen nach dem Motto, wenn die Frauen mal schön am Herd geblieben wären, dann hätten wir jetzt auch keinen Backlash.
Nein, weil es da um ganz andere historische Ausrichtungen geht. Also ich finde, da ist zum Beispiel wichtig, in den USA mal zu schauen, was sind verschiedene Formen der Identitätspolitik. Ich bin nicht im Allgemeinen Kritiker allen dessen, was man als Identitätspolitik bezeichnen dürfte. Ich finde, einige der wichtigsten historischen Figuren in den USA sind Frederick Douglass und Martin Luther King, die natürlich auch ihre Communities organisiert haben, in bestimmter Hinsicht auch Identitätspolitik betrieben haben. Aber sie haben ganz klar Rassismus, Ausgrenzung angesprochen, dagegen gekämpft mit allen Bandagen. Aber das Ziel war immer, universalistische Werte umzusetzen. Als Frederick Douglass zum Beispiel seine berühmte Rede gehalten hat am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, hat er gesagt, ihr redet davon, dass alle Menschen gleich geschaffen worden sind. Das ist ja auch vollkommen bigott, das ist doch überhaupt nicht der Fall, es gibt noch die Sklaverei. Aber er hat nicht gesagt, diesen Wert sollen wir abschaffen, sondern wenn ihr es ernst meint mit diesen Werten, dann müssen wir die jetzt umsetzen, dann müssen wir die Sklaverei endlich abschaffen. Die Gründer der Ideologie, über die wir heute reden, von Said und Spivak über insbesondere Derrick Bell und Kimberly Crenshaw, haben sich immer als Feinde dieser Tradition verstanden. Derrick Bell, der Gründer der Critical Race Theory, der kritischen Theorie der, Entschuldigung, ich würde es übersetzen, Rasse, hat gesagt, die Bürgerrechtsbewegung hat einen Fehler gemacht, als sie versucht hat, die Schulen zu integrieren. Wir hätten Schulen gebraucht, in denen schwarze Schüler separat sind, aber dann wirklich gleich behandelt werden. Er hat sich lustig gemacht über die Lieder der Bürgerrechtsbewegung, die er als harmonischen Quatsch abgeschrieben hat. Wir haben es also so gemacht, dass wir heute nicht mehr in der Mainstream-Tradition der Identitätspolitik sind, wo Missstände ganz klar angesprochen werden, um alle Menschen gleich zu behandeln, sondern es ist eine identitäre Gegentradition, die immer an den Rändern stand, die immer extrem war und jetzt so behandelt würde, als sei es immer der Mainstream gewesen. Das geht also über diesen Common Sense hinaus.
Das, was Sie da gerade so pointiert beschreiben, mag auch eine Reaktion darauf sein, auf diese Frustration, dass der Universalismus über all die Jahrzehnte es nicht geschafft hat, zu einer wirklich gleichen Gesellschaft zu führen. Trotzdem ist ja das am Ende Ihr Plädoyer. universalistische Werte und ja, Solidarität. Da kommt jetzt der alte SPDler wieder durch, glaube ich. Ne?
Ein bisschen absolut. Ich finde, da müssen wir aber auch über Fortschritt differenziert sprechen. Eine Grundbehauptung dieser Ideologie ist zu sagen, dass wir überhaupt keinen Fortschritt gemacht hätten. Derek Bell sagte zum Beispiel, dass im Jahr 2000 es in den USA immer noch so viel Rassismus gegeben habe wie 1950 oder wie 1850, noch zu Zeiten der Sklaverei. Selbst wenn wir heute manche Wortmeldungen von Aktivisten in Deutschland hören, zum Beispiel über sexuelle Minderheiten, sagen sie, das Land sei heute so homophob, so ausgrenzend wie vor 25 oder 50 Jahren. Ich finde, das ist falsch. Wir können gleichzeitig feststellen, dass es natürlich Diskriminierung und Ausgrenzung weiterhin gibt in den USA, in anderen europäischen Ländern und hier in Deutschland. Wir können ganz klar aussprechen, dass wir dagegen ankämpfen wollen und müssen und gleichzeitig anerkennen, dass wir auch Fortschritte gemacht haben, dass dieses Land zum Beispiel auf viel natürlichere Weise divers und multiethnisch ist als noch in meiner eigenen Kindheit. Dass natürlich heute die Rechte von Schwulen und Lesben und anderen sexuellen Minderheiten viel gesicherter sind, sie viel größere gesellschaftliche Akzeptanz hatten, als noch in meiner eigenen Kindheit. Und deshalb habe ich tatsächlich den Optimismus, dass wir weitere Fortschritte machen werden, nicht indem wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aufgeben, nicht indem wir uns in eine Gesellschaft verwandeln, in der verschiedene identitäre Blocks sich nur kritisch beäugeln und indem die Weise, in die wir einander behandeln, immer davon abhängt, welcher Gruppe wir jetzt angehören, sondern indem wir auf SPD-Sound solidarischer werden, mehr miteinander ins Gespräch kommen, einander besser verstehen.
Auch das gerade wieder sehr pointiert dargestellt, die Situation, wie Sie sie wahrnehmen. Was heißt das denn konkret? Wie schaffen wir es, solidarischer uns zu verhalten in einer Zeit, wo die Leute so kompromisslos werden teilweise, dass ja auch die Parteienlandschaft sich zersplittert, weil man nur noch wählt, was man wirklich zu 100% unterstützt etc.? Sie sagen irgendwie durch mehr Kontakt miteinander. Ich würde da erwidern, naja, wenn man näher aufeinander rückt, kann man sich erst so richtig in die Haare kriegen. Also wie machen wir das ganz alltagspraktisch?
Ich bin da optimistischer. Also ich finde, dass in der Alltagspraxis das in Deutschland relativ gut funktioniert. Dass, glaube ich, Menschen auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis mittlerweile andere kennen, die vielleicht eine andere sexuelle Orientierung haben, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht auch ganz andere politische Ansichten haben. Ich finde immer, ich bin gegen alle Formen des Zwangs, außer einer Form des Zwangs. Ich würde jedem Politikwissenschaftler der Welt dazu verdonnern, einmal im Monat eine Fokusgruppe sich ansehen zu müssen. Denn wenn ich meinen Kollegen zuhöre in der Politikwissenschaft, dann reden sie oft so, als ob der durchschnittliche Bürger ein ganz furchtbarer Mensch wäre, der nur blöde ist, der nur vorteilsbeladen ist. Und wenn man sich mal Fokusgruppen anhört oder auch einfach mal wirklich mit Leuten redet in der Realität, merkt man, dass das eine Verleumdung ist, dass die meisten Menschen sich vielleicht nicht den ganzen Tag über Politik Gedanken machen, dass sie auch Sorge tragen bei bestimmten Veränderungen, aber dass sie durchaus tolerant sind, dass sie durchaus ein gerechteres Land und eine gerechtere Welt wollen. Und da bin ich einfach optimistischer als Sie.
Da sind Sie optimistisch, das freut mich sehr. Mir ist das noch zu abstrakt. Wenn ich jetzt hier nachher aus dieser Messe nach Hause gehe, was kann ich machen, um aus meiner kleinen Gruppe rauszukommen und diesen solidarischen Kontakt zu üben? Was kann jeder von uns machen?
Jeder von sich kann natürlich bei Verbänden mitmachen, in der eigenen Stadt den Nachbarn einladen, auch wenn man sich vielleicht nicht sofort sympathisch ist und sagen, vielleicht lernt man sich besser kennen, wenn man etwas gemeinsam isst und so weiter. Vor allem, finde ich aber, müssen wir diesen verschiedenen Formen des Extremismus ganz klar entgegenstehen. Es gibt Menschen, die sagen, es ging alles so sehr in die falsche Richtung, dass wir Leute diskriminieren müssen, dass wir jetzt die Vollbremse ziehen müssen, weil wenn nicht, dann schafft sich Deutschland gleich ab. Das ist, glaube ich, ganz klar ein Fehler. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, wir sind überhaupt nicht fähig, Fortschritt zu machen. Dieses Land ist von Grund auf ungerecht. Wir müssen letztlich unsere lange gewahrten Prinzipien über Bord werfen, denn das sei die einzige Weise, auf die wir irgendwie Gerechtigkeit schaffen könnten. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Das inspiriert uns nur zu einem Nullsummenspiel, in der verschiedene Gruppen sich bekämpfen, nicht zu einer gerechteren Gesellschaft.
Also mehr Optimismus und Solidarität wagen. Jascha Munk sagt das. Er hat das Buch geschrieben Im Zeitalter der Identität, der Aufstieg einer gefährlichen Idee, bei Klett-Cotta erschienen. Herr Munk, ich danke Ihnen sehr.
Vielen schönen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.